ARD.
Eine Woche Krieg. Wie schauen Menschen mit Wurzeln im Iran und Israel auf die Lage?
Neue EU-Richtlinie. Smartphones müssen jetzt länger halten.
Und wir schauen auf eure Reaktion zur Flaggenpflicht in Thüringen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen am Freitag, 20. Juni. Wir sind Moritz Zacho und Annika Witzel.
Moin.
Vitali Kifsch bringt es, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt.
Das Gefühl ist ein schwieriges Gefühl, weil am Ende jeder Konflikt ist Leid von den Menschen. Und das bringt uns zu Tod, zu Zerstörung. Und kein Krieg hat etwas Guteres gemacht.
Vitali ist Deutsch-Israeli und er lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Und der Krieg, auf den er sich hier bezieht, der tobt seit einer Woche schon zwischen Israel und dem Iran.
Letzte Woche, also am frühen Freitagmorgen, kam die Meldung, dass Israel den Iran angegriffen hat. Israel wirft dem Iran vor, an einer Atombombe zu arbeiten. Und laut Israel und vor allem laut israelischen Geheimdiensten war der Iran kurz davor, diese auch fertigzustellen. Und Israel hat daraufhin den Iran angegriffen, sozusagen präventiv, damit eben die Entwicklung der Bombe zumindest mal gestoppt wird. Aber das erklärte Kriegsziel ist es, das Atomprogramm des Iran vollständig zu zerstören.
Das Regime im Iran will, das ist da auch sogar so eine Art Staatsziel, Israel komplett vernichten. Und deshalb unterstützen die iranischen Herrscher eben auch Terrororganisationen wie die Hamas oder die Hisbollah, die Israel seit Jahrzehnten regelmäßig angreifen.
Und Vitali Kifsch, den wir eben schon gehört haben, sagt deswegen auch, naja, irgendwann musste das iranische Regime auch angegriffen werden, weil diese Terrorangriffe kein Dauerzustand bleiben können. Erst recht, weil das iranische Regime auch sagt, es wolle, dass Israel vernichtet wird.
Ich muss sagen, dass es gibt keinen Krieg zwischen israelischem Volk und iranischem Volk, sondern dass Israel kämpft gegen das iranische Regime.
Vitali hofft, dass es nach dem Krieg Frieden zwischen Israel und den Nachbarländern geben kann, wenn dieses Regime im Iran wirklich gestürzt werden kann.
Ja, es gibt eben auch viele regimekritische Menschen mit iranischen Wurzeln. Und deswegen hat Neda Payabandi, die als Jugendliche aus dem Iran geflohen ist, zum Beispiel die israelischen Angriffe sogar befürwortet.
Die ersten 1-2 Tage waren es tatsächlich sehr gezielte Angriffe. Da war sehr viel Freude in der Bevölkerung, weil die sich darüber gefreut haben, dass es natürlich führende Köpfe erwischt hat. Das legte sich sehr schnell, als auch die Zivilbevölkerung mitbeteiligt war.
Ja, und die Zivilbevölkerung ist in großen Anführungsstrichen mitbeteiligt. Sie sterben nämlich in diesem Krieg. Mehr als 650 Menschen sollen nach Angaben einer Hilfsorganisation bislang getötet worden sein, darunter mehr als 250 Zivilisten. Und in Israel sind es laut offiziellen Angaben 24 Tote, auch alles Zivilisten.
Das ist ein großer Unterschied und den kann man auch damit erklären, dass Israel gut auf Angriffe eingestellt ist. Es gibt zum Beispiel viele Schutzbunker für die Bevölkerung und im Iran gibt es das eben nicht. Die Menschen versuchen dort deswegen vor den Angriffen zu fliehen, vor allem in den Norden des Landes oder auch in die Türkei. Und hier in Deutschland machen sich viele Menschen mit iranischen Wurzeln Sorgen um ihre Familien vor Ort, zum Beispiel auch Mercedes Ghazai.
Teile meiner Familie haben es geschafft, aus Teheran rauszukommen. Andere sitzen dort fest, andere können auch nicht weg. Gerade wenn man irgendwie kranke Familienmitglieder hat, dann macht man sich nicht auf eine stundenlange Reise aus einer 12-Millionen-Metropole heraus. Und die Leute haben Angst.
Also ihr merkt, die Menschen sind auf beiden Seiten in großer Sorge um ihre Angehörigen, können aber auch die Kriegshandlungen in Teilen sogar nachvollziehen.
Und ganz wichtig ist hierbei natürlich auch, das sind alles einzelne Perspektiven, einzelne Meinungen. Und es wird auch Menschen geben, die den Konflikt ganz anders betrachten.
Die internationale Gemeinschaft, die will auf jeden Fall vermitteln, um den Krieg schnellstmöglich zu beenden. Heute wollen sich die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien und die EU-Außenbeauftragte mit dem iranischen Außenminister treffen. Und das Treffen findet in Genf in der Schweiz statt.
Und US-Präsident Trump hat angekündigt, dass er in den kommenden 2 Wochen entscheiden will, ob sich die USA in den Krieg einmischen oder nicht.
Wenn ihr noch mehr wissen wollt, tiefer einsteigen wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Iran im Herzen vom Radiosender Cosmo. Der Podcast hat vor 2 Jahren angefangen, auf die Freiheitsbewegung im Iran zu schauen, Stimmen hörbar zu machen, die seit Jahren gegen das iranische Regime kämpfen. Und er zeigt, wie uns das hier in Deutschland direkt betrifft. Jetzt geht Iran im Herzen mit kurzen 15-Minuten-Updates immer mal wieder auf die neue Kriegslage ein. Den Link dorthin haben wir euch in die Folgenbeschreibung gepackt.
Unsere Kurznachrichten.
Die neue Bundesregierung hat angekündigt, Personal in den Ministerien einzusparen, aber jetzt werden erstmal mehr als 200 neue Stellen geschaffen. Einem Bericht zufolge sollen allein 150 dieser Stellen im neuen Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung angesiedelt werden. 8 Stellen sollen für das Büro von Altkanzler Olaf Scholz vorgesehen sein.
Die Deutsche Bahn saniert ja gerade im großen Stil ihr Schienennetz, zum Beispiel die Strecke Hamburg-Berlin. Und bis Anfang der 2030er Jahre wollte die Bahn eigentlich mit allen 40 Streckenabschnitten fertig sein. Allerdings heißt es jetzt aus Politik und Verbänden, dass dieser Zeitplan zu ambitioniert ist und deswegen hat die Bahn ihr Ziel verschoben. Sie plant nun bis Mitte der 2030er Jahre fertig zu werden und will sich jedes Jahr auf 4 bis 5 Strecken konzentrieren, die dann monatelang für die Bauarbeiten gesperrt sein werden.
Nach dem Einsturz der Carola-Brücke in Dresden im letzten September steht jetzt fest, die Brücke, die wird wieder aufgebaut und zwar auch wieder mit 4 Autospuren. Das war hitzig diskutiert worden. SPD, Grüne und die Linken wollten weniger Spuren, aber sie wurden gestern überstimmt. Nach Angaben der Stadt soll der Wiederaufbau der Carola-Brücke im Jahr 2027 beginnen. Die Bauarbeiten werden dann voraussichtlich etwa 2,5 Jahre dauern.
Gleich doppelte Freude für die deutschen Basketballerinnen. Mit einem sehr eindrucksvollen 89-76 Sieg gegen Schweden bei der Heim-Europameisterschaft haben Deutschlands Basketballerinnen ein ganz klares Zeichen gesetzt und zugleich Zuschauer Dirk Nowitzki ein ganz, ganz besonderes Geburtstagsgeschenk bereitet. Heute Abend muss das Team direkt wieder ran. Da trifft die Mannschaft um 20 Uhr auf Spanien.
Ab heute müssen die Akkus von euren neu gekauften Smartphones und Tablets in der EU immer noch eine Restkapazität von 80% haben, wenn ihr sie etwa 800 Mal schon geladen habt. Ich habe natürlich gestern direkt mal nachgeschaut. Meins hat, ich glaube, so 84-86% noch. Ich habe es jetzt seit 2 Jahren.
Also, ich wüsste gar nicht, wo ich das nachgucke. Ich habe nur
Systemeinstellung.
Stark, Moritz. Ich habe nur gerade gedacht, 800 Mal geladen, das bin ich doch in 2 Wochen mit durch. Also ich muss das Gefühl schon sehr häufig laden.
Da habe ich mich bei mir auch schon gefragt, aber ich glaube, das überschätzt man. Naja.
Kann ich das auch irgendwo nachgucken, wie häufig ich das schon geladen habe?
Habe ich in meinem Smartphone nicht gefunden, leider. Ich wollte das auch heute einbringen, aber keine Ahnung. Ich weiß die Zahl leider nicht, kann man nur schätzen. Naja, jedenfalls, also, dass sie noch eine Restkapazität von 80% haben müssen, die Smartphones, wenn sie schon 800 Mal geladen wurden, das ist eine neue EU-Vorgabe und die nennt sich Ökodesign-Verordnung.
Das hat natürlich den Hintergrund, dass unsere Smartphones und Tablets langlebiger werden sollen, damit es weniger Elektroschrott gibt. Außerdem sollen sie länger als bisher auch Software-Updates anbieten und auch Ersatzteile bereitstellen, also die Unternehmen, wenn ihr was an eurem Gerät reparieren wollt.
Und dazu mal ein Beispiel vom US-Hersteller Apple. Der ist ja dafür bekannt, darauf zu setzen, dass ihr eben nicht selbst Ersatzteile verbauen könnt. Und er ist dafür bekannt, dass seine Produkte auch sehr schnell veralten. Das iPhone 8 zum Beispiel, das hatte ich auch viele Jahre. Und ab 2017 wurde das nicht mehr produziert. Und nur ein paar Jahre später, 2020, war es dann schon total veraltet. Und nach der neuen EU-Verordnung hätte Apple bis zu diesem Jahr, also 2025, noch Software-Updates anbieten müssen. So soll es dann eben in Zukunft sein.
Das klingt in der Theorie natürlich super und es dürfte auch Ressourcen schonen, aber diese neue EU-Verordnung könnte auch dazu führen, dass neue Geräte von Apple, aber auch Samsung, Google und Co. deutlich einfach teurer werden in Zukunft, denn bessere Akkus kosten die Hersteller mehr Geld und das wird wahrscheinlich einfach an uns Käuferinnen und Käufer weitergegeben.
Ja, ganz genau. Das ist der erste Haken und dann gibt es aber noch einen zweiten. Viele von uns sind nämlich technikbegeistert. Sie wollen also grundsätzlich immer das neueste Gerät haben und kaufen sich deswegen einfach jedes Jahr auch das Neueste vom Neuesten. Mhm. Bisher war ich da anders, muss ich sagen. Ich habe mein letztes Smartphone nämlich 5 oder 6 Jahre genutzt.
Stark! Gut, oh, ne? Sehr gut. Ja, ich werde dann irgendwann immer neidisch, dass andere viel bessere Kameras in den Handys haben als ich.
Ja, ich auch, auf jeden Fall.
Weil wenn es irgendwo darum geht, wer macht ein Foto, dann bin ich immer die als letztes hier schreit, weil meine Kamera immer so, naja gut. Aber du könntest dann auf jeden Fall davon profitieren, dass die Hersteller künftig bis 7 Jahre nach Verkaufsende noch Ersatzteile anbieten müssen.
Ja, das finde ich auch wirklich gut. Mhm. Also bei meinem letzten Laptop war nur die Kamera kaputt, ansonsten war der noch top. Aber weil ich die eben nicht auswechseln konnte, habe ich mir dann einen neuen geholt und das würde ich dann, denke ich, ab sofort einfach anders machen.
Dir ist aber schon klar, dass man sich auch Kameras kaufen kann, die man so extern auf den Laptop draufsteckt.
Ja,
oder?
Weiß ich, also, aber ich will eine interne Annika.
Okay, das macht das dein ästhetisches Auge sonst kaputt.
Mal weiter jetzt.
Also sowas wie kaputte Kameras soll dann auch künftig repariert werden können, genauso wie eben Akkus, Displays und SIM-Kartenhalter. Und die sollen auch von Laien selbst und zu Hause gewechselt werden können. Allerdings, also wenn das Smartphone oder Tablet natürlich so gebaut ist, dass das Innere von Wasser und Staub geschützt ist, dann solltet ihr vielleicht doch zu einem professionellen Betrieb gehen dafür.
Ja, genau. Und bleibt auch abzuwarten, ob das den wirklich großen Effekt hat, denn die EU kann es verpflichtend für Hersteller vorgeben. Aber am Ende kommt es eben auf uns Verbraucher an. Wenn wir die Ersatzteile nicht kaufen, weil wir uns wieder das neueste Gerät kaufen, dann könnte es sein, dass die Ersatzteile am Ende entsorgt werden müssen. Das wäre dann wieder Elektroschrott. Mhm. Und die Produktions- und Lagerkosten dieser Teile, die zahlen wir dann eben auch bei jedem neuen Kauf gleich mit.
Deswegen sagen Fachleute auch, dass es schlauer wäre, nicht auf Ersatzteile zu setzen, sondern auf klügeres Recycling. Also wenn Smartphones in ihre Einzelteile zerlegt werden können, wie es zum Beispiel eine Fabrik in den Niederlanden macht, dann können die einzelnen Werkstoffe sortenrein wiederverwendet werden. Und das bräuchte es eigentlich im größeren Stil.
Wir haben euch ja gestern von der Flaggenpflicht in Thüringen vor öffentlichen Gebäuden erzählt, also dass ab Sommer vor Schulen, Polizeistationen und Ämtern 3 Fahnen wehen sollen. Einmal die Deutschlandfahne, dann die der EU und dann noch die von Thüringen.
Kommende Woche schon soll diese Flaggenpflicht offiziell im Landeskabinett von Thüringen beschlossen werden. Und wir wollten von euch wissen, was ihr davon haltet. Und ihr habt uns wahnsinnig viele Nachrichten dazu geschickt. Das finden wir richtig super. Schon mal vielen, vielen Dank dafür.
Marcel aus Kamern im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Er war lange bei der Bundeswehr.
Ich habe ja gestern gesagt, dass ich manchmal Störgefühle habe bei der Deutschlandflagge. Also zum Beispiel bei der, die bei meinem Nachbarn im Garten steht. Und das kann Marcel auch nachvollziehen, schreibt er. Grundsätzlich steht er der Flagge aber positiv gegenüber.
Die schwarz-rot-goldene Fahne steht für mich eher auch für so ein Geschichtsbewusstsein, sich im Klaren darüber zu sein, was in der Vergangenheit passiert ist und eine Verantwortung dafür zu haben, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Und deswegen finde ich es immer ganz schwierig, wenn dann so nationalistische Tendenzen da reinkommen und so getan wird, als ob wir eine Deutschlandfahne aufhängen müssen, um zu zeigen, dass wir besser sind als irgendjemand anders. Das ist ganz sicher nicht der Fall.
Finde ich total spannend, meine Meinung von jemandem zu hören, der lange für Deutschland bei der Bundeswehr gedient hat. Also vielen Dank, Marcel.
Dann hat uns noch Jutta geschrieben, dass sie es grundsätzlich gut findet, wenn Flaggen wehen. Sie findet das identitätsstiftend und sie meint, Menschen anderer Herkunft, die hier leben, sollten auch zu ihrer neuen Heimat stehen. Und wenn sie, also Jutta, im Ausland ist, dann würde sie sich ja auch nicht an anderen Flaggen stören.
Tatjana kommt wie ich aus Köln und sie sagt, dass man sich die Flagge als Staatssymbol nicht von extremen Rechten kapern lassen soll. Die würden das nämlich ausnutzen, wenn Leute wie ich mit einer Deutschlandflagge so ein bisschen fremdeln würden. Und deswegen findet sie es okay, Flaggen zu hissen, weil die ja eigentlich nur an deutsches Staatsgebiet und an deutsches Recht erinnern.
Ole aus Hannover würde es auch gut finden, wenn mehr Deutschlandflaggen wehen. Ole war mal in Milwaukee in den USA auf einem German Fest und er sagt, selbst da hätte er mehr Deutschlandfahnen gesehen als hier bei uns.
Das überrascht mich gar nicht. Die USA ist sehr groß in Sachen Fahnen auf jeden Fall.
Ja, total.
Das waren Stimmen von euch, die es gut finden würden, wenn es mehr Deutschlandflaggen vor öffentlichen Gebäuden geben würde. Viele von euch fänden das aber auch gar nicht so gut. Fiona aus Paderborn zum Beispiel.
Gerade wenn man jetzt an das System Schule denkt, als eigentlich öffentliche Lernstelle für nicht nur deutsche Kinder, sondern auch Kinder aus anderen Nationalitäten, finde ich das ein bisschen kritisch, wenn man dann so eine Deutschlandflagge da aufstellt, weil es so den Eindruck vermittelt, das ist eine deutsche Schule für deutsche Kinder und das in dem Sinne sogar ein bisschen gegen diese Einigkeit spricht, die sie eigentlich damit ausdrücken wollen.
Fiona hatte dann noch die Idee, dass man das Geld nicht für Masten und Flaggen ausgibt, sondern in Projekte stecken könnte, die ein Gefühl von Gemeinschaft und Einigkeit fördern könnten.
Dann hat sich noch Maxi bei uns gemeldet. Sie hält das Aufhängen von Deutschlandflaggen für veraltet und für nicht richtig in Zeiten von Krieg und viel Durcheinander. Stattdessen sollten die Europa- und Regenbogenflagge wehen, findet sie, denn die stünden für gemeinschaftlichen Zusammenhalt.
Sophia aus dem Allgäu teilt Maxis Meinung. Sie glaubt sogar, dass jede Person, die eine Deutschlandflagge im Vorgarten stehen hat, sich diesem falschen Patriotismus, wie sie es schreibt, bewusst ist. Und sie sagt, dass dieser oft mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einhergeht. Und so ähnlich hat sich auch Jule aus Sachsen geäußert.
Und eine Meinung haben wir noch, die kommt von Anton. Er hat 12 Jahre in Frankreich gelebt und da schon mit diesem Nationalstolz gefremdelt, den es in Frankreich gibt. Vor Rathäusern und Ämtern würde er in Deutschlandflaggen aber noch akzeptieren. Vor Schulen aber gar nicht. So, wir halten also fest, es gibt Argumente für und gegen eine Flaggenpflicht in Deutschland. Viele von euch verknüpfen Flaggen mit Werten und Einstellungen und die können ja sehr unterschiedlich ausfallen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch bei uns gemeldet habt.
Ja, vielen, vielen Dank und nehmt das doch am kommenden Wochenende einfach gerne mal zum Anlass und sprecht mit Freunden und Familie über das Thema Flaggenpflicht. Ihr habt ja gehört, es gibt viele, viele unterschiedliche Meinungen dazu.
Ja, und wenn ihr dann schon mit anderen darüber quatscht, dann nehmt das doch auch zum Anlass und empfehlt uns als Podcast gerne weiter, denn dann wächst unsere Community und wir können uns häufiger mit euch über Themen austauschen.
Habt ein schönes Wochenende. Am Montag sind Philipp und Sebastian für euch da und Moritz und ich. Wir sagen jetzt tschüss.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.